Im Studio ist Oliver Neuroth. Am letzten Wochenende des Jahres werfen wir klassischerweise einen Blick zurück. Wer war zu Gast bei uns in diesem Jahr? Die Highlights 2024 im Best-of-ARD-Interview der Woche. Das Jahr 2024 war ja ein sehr spezielles auf der politischen Bühne. Monatelang kriselte es in der Ampelkoalition. Im November dann der große Knall. Kanzler Olaf Scholz warf Finanzminister Christian Lindner raus. Und für die anderen FDP-Minister war an diesem Punkt ebenfalls Schluss. Aber für einen nicht. Volker Wissing blieb Bundesverkehrsminister, trat dafür aus der FDP. Der Überraschungspolitiker rund um das Ampelende und meine Kollegen Jim Bob Nikschas und Jan Zimmermann haben mit ihm gleich nach diesen turbulenten Ereignissen gesprochen.
Das ist ein schwerer Schritt, zumal ich als Landesvorsitzender ja noch in der Führungsverantwortung stand. Aber am Ende war es nicht möglich, im Regierungsamt zu bleiben und gleichzeitig Parteimitglied zu sein, ohne dass ich eine Belastung für meine Partei geworden wäre. Ich konnte mich aber auch nicht gegen das Regierungsamt entscheiden, weil nach meiner tiefen Überzeugung immer zuerst das Land kommen muss und dann die Partei.
Es ging nicht anders. Die Verantwortung steht vor der Partei. Christian Lindner sieht das ja offenbar anders.
Das ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen Dinge unterschiedlich beurteilen. Schauen Sie, ich habe 2016 Verantwortung übernommen in Rheinland-Pfalz, auch in einer Ampelkoalition. Und alles, was wir an Problemen damals in Rheinland-Pfalz hatten, sind die gleichen Probleme, die wir auch in Berlin hatten. Unterschiedliche Parteien aus unterschiedlichen politischen Lagern, keine Erfahrung in der Zusammenarbeit. Für mich war das alles nichts Neues in Berlin. Und es ist auch nicht so, dass das in Berlin sich anders dargestellt hätte als im Land.
Und warum hat es dann auf Bundesebene nicht funktioniert? Liegt es an den Menschen dann, die dann tatsächlich da zusammensitzen, zusammenarbeiten müssen, dass das dann menschlich nicht funktioniert? Oder was ist der Grund?
Der Faktor Mensch spielt in der Politik immer eine große Rolle. Gleichzeitig hat man hier auf Bundesebene den Fehler gemacht, dass man zu lange an einem Oppositionsschema festgehalten hat, die Unterschiede der Parteien permanent nach außen zu kommunizieren.
Sie meinen die FDP?
Das haben viele gemacht. Ich bin selbst Opfer gewesen, auch von Angriffen aus anderen Koalitionsfraktionen. Es ist einfach kein Weg gefunden worden, Probleme gemeinsam schnell abzuräumen.
Sie haben auch gesagt, der Kanzler hätte Sie persönlich gefragt, ob Sie bleiben wollen. Und Sie haben sich ja offensichtlich dafür entschieden, Olaf Scholz zu folgen und nicht mehr Christian Lindner.
Der Kanzler hat mich gefragt, ob ich bereit bin, das Amt weiter auszuüben. Und jeder, der mich ein bisschen kennt und mit mir zusammengearbeitet hat, kann nicht verwundert sein, dass ich das bejaht habe. Mit Staatsämtern spiele ich nicht. Es kommt für mich nicht in Betracht, dass ich eine übernommene Verantwortung für 5 Jahre einfach so aufgebe, weil ich jetzt lieber was anderes mache. Das kann ich nicht. Und deswegen habe ich damals das durchgezogen, auch wenn man mir unlautere Motive unterstellt hat, die teilweise sehr verletzend waren. Aber mir ging es nur um die Sache und nur um die Verantwortung gegenüber dem Staatsamt. Ich habe einfach einen sehr großen Respekt davor, wenn der Souverän einem diese Aufgabe überträgt, und finde, dass dieses schnelle Zurückziehen aus solchen Aufgaben schwierig ist.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der nicht FDP-Chef Christian Lindner gefolgt ist nach dem Ampelbruch, sondern Kanzler Olaf Scholz. Der hat Mitte Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt und sie, wie geplant, verloren. Im Februar sind wir alle aufgerufen, neu zu wählen, ein neues Parlament zu bestimmen. Klar, viele sind möglicherweise verunsichert in diesen politisch aufgeheizten Zeiten mit Blick auf die Neuwahl. Der Bundespräsident möchte so etwas sein wie der Anker der Stabilität. Das hat Frank-Walter Steinmeier meiner Kollegin Efi Seibert im Interview der Woche erzählt.
Ich glaube, es ist auch die Aufgabe des Bundespräsidenten, in dieser Situation ein bisschen Beruhigung und Entschärfung der gewachsenen Konflikte, der Konflikte der letzten Monate zu betreiben. Will sagen, das Ende einer Koalition ist außergewöhnlich. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Wir haben funktionierende Institutionen, und wenn wir zur Neuwahl kommen, dann werden der Bundestag und die Bundesregierung handlungsfähig sein, bis ein neuer Bundestag, ein neuer Bundeskanzler gewählt ist. Und insofern besteht jetzt eigentlich mit Blick darauf, dass alle Regeln zur Verfügung stehen, besteht eigentlich keine Notwendigkeit, verunsichert zu sein. Wir sollten jetzt nicht huddeln, mit Ruhe und mit Sorgfalt handeln. Denn ich glaube, auch darauf haben die Bürger einen Anspruch. Die Hektik der Tagespolitik und die Schlagzahl der Medien gibt jetzt nicht das weitere Verfahren vor, sondern die Verfassung und ihre Regeln.
Zuerst kommt jetzt aber der Wahlkampf, der ist ja auch schon angelaufen und nimmt Fahrt auf. Man merkt das schon, der Ton wird rauer. Was wünschen Sie sich als Bundespräsident von diesem Wahlkampf?
Von den Wahlkämpfern wünsche ich mir, dass sie die Positionen, die Parteien vertreten zu den unterschiedlichen Fragen, sei es das Thema Infrastruktur, sei es das Thema Steuern, sei es das Thema Gesellschaftspolitik, sei es die Zukunft der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik, dass sie ihre Unterschiede deutlich machen, dass sie aber einen Stil pflegen, bei dem sie berücksichtigen, dass man möglicherweise mit dem politischen Gegner, der im Wahlkampf bekämpft wird, nach einer Neuwahl und nach einer Regierungsbildung wieder zusammenarbeiten muss. Das verlangt, dass man den Ton mindestens kontrolliert und einen politischen Stil pflegt, der dieser Republik und ihrer Demokratie angemessen ist, nämlich Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten.
Meine Kollegin Efi Seibert hatte in diesem Jahr nicht nur die Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen. Auf einer seiner Reisen übrigens in Südafrika haben sie das Interview der Woche aufgezeichnet. Sie hat auch den Bundeskanzler zu Gast gehabt. Im Sommer war das, in einer Phase, in der es innerhalb der Ampelkoalition mal relativ geräuschlos ablief, fast schon harmonisch. Und Olaf Scholz glaubte damals offenbar tatsächlich, dass es so weitergehen könnte.
Sie wollten zweimal Ampel, zumindest am Anfang, also 8 Jahre Ampel. Würden Sie das heute nochmal sagen?
Alle, die da jetzt regieren, haben schon den Ehrgeiz, weitermachen zu können.
Und, auch zusammen?
Ich meine, Deutschland ist ja ein Land, in dem das eine ziemlich plausible Sache ist, dass Mehrheiten nicht von zwei Parteien erreicht werden. Also ist das etwas, wo jeder gucken sollte, dass es gelingen kann.
Es ist nicht gelungen. Die Ampelkoalition ist gescheitert, vor allem an den Fragen rund ums Geld. Derjenige, der das Geld verwaltet hat in den 3 Jahren, das war Christian Lindner, der Bundesfinanzminister. Und obwohl ja von Anfang an klar war, dass dieses Regierungsbündnis keine Wunschkoalition war, zusammengesetzt aus politisch völlig unterschiedlichen Akteuren, für Christian Lindner lief das Ganze menschlich nicht allzu schlecht. Im September hatte er auf unsere Frage im Interview der Woche, ob es in der Ampelkoalition möglich sei, Freundschaften zu schließen, das geantwortet.
In meinem privaten Freundeskreis befinden sich jetzt nicht nur Leute, die in allen Punkten meine Meinung teilen würden. Das wäre ja auch außerordentlich langweilig. Insofern würde auch nichts dagegen sprechen, jetzt im dienstlichen Umfeld mit andersdenkenden Freundschaften zu knüpfen. Und ich würde sagen, dass ich in vielen Parteien auch persönliche, langjährige, gute Bekannte oder gar Freunde habe.
Doch nun können aus diesen Freunden Konkurrenten werden, wenn sie bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar gegeneinander antreten müssen. Schon lange bevor das klar war, dass neu gewählt wird, hat Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ja gesagt, unter ihm als Kanzler würde Christian Lindner nicht wieder Finanzminister werden. Der FDP-Chef hat bei uns im Interview darauf gleich zurückgeschossen.
Auf gar keinen Fall wird die FDP einen grünen Bundeskanzler wählen. Die FDP würde niemals Teil einer Koalition sein, einer Regierung sein, die von einem Grünen geführt wird. Das ist gar nicht gegen Robert Habeck als Person oder als Mensch gemeint, aber wir teilen schlicht nicht die Grundannahme, dass der Staat immer mehr regeln soll, dass er immer stärker in das private Leben eindringen soll, dass er immer stärker die Wirtschaft lenken soll, dass er immer mehr umverteilen soll, dass er immer mehr Steuern einziehen soll, um dann parteipolitische Ziele umzusetzen. Das teilen wir nicht und deshalb würden wir niemanden wählen, der die Richtlinienkompetenz hat und sie in diesem Sinne nutzen könnte. Und die logische Folge ist, wenn wir keinen grünen Kanzler wählen, dann kann es ja auch keine Regierung geben, in der ein Liberaler, also ich, Finanzminister wäre. Denn so groß wird die Liebe von Robert Habeck zu mir nicht sein, dass er mich bittet, Finanzminister zu sein, wenn die FDP ihn gar nicht zum Kanzler gewählt hat. Das könnte man von ihm nun wirklich nicht verlangen.
Robert Habeck war in diesem Jahr auch zu Gast im Interview der Woche. Er ist es ja nun, der für die Grünen ins Rennen geht um die Kanzlerschaft, genau wie Christian Lindner für die FDP. Das war im August zu dem Zeitpunkt des Interviews noch nicht klar. Trotzdem hat Habeck schon mal erklärt, wofür er zur Verfügung steht und wofür nicht.
Mein politisches Leben neben den inhaltlichen Themen Klimaschutz, Umweltschutz, Meeresschutz, die ich ja in verschiedenen Ämtern betreut habe, wirtschaftliche Kraft auf Basis von neuer Industrie sozusagen zu ermöglichen. Aber mein politisches Ethos ist im Grunde auf zweierlei abgerichtet. Selbstbestimmung der Menschen, das hat mich zum Politiker gemacht, das ist das, was mich antreibt. Also in einem Land zu leben, wo man selbst entscheiden kann, wie und wo und mit wem man leben will. Und sich klar zu machen, dass Selbstbestimmung nicht vom Himmel fällt, sondern an Voraussetzungen gebunden ist. Materielle Voraussetzungen, Arme haben es schwerer als Reiche, an Bildungsvoraussetzungen, an den Ort, wo man lebt. Also es gibt ja politische, man muss ja den Raum für selbstbestimmtes Leben manchmal erst schaffen, damit er von allen geteilt wird. Und ein Land, das sich einigen kann. Es war immer mein Projekt, die Grünen zu einer Partei zu machen, die aus der Mitte heraus agiert, die mit verschiedenen Parteien koalitionsfähig ist. Und so ist es ja. Wir regieren mit der CDU, Markus Söder, immer mit Hubertus Aiwanger am Schreibtisch. Sieht das irgendwie nicht, aber die halbe Republik ist schwarz-grün regiert. Also wir können irgendwie mit allen, ohne uns zu verraten, das genau richtig. Und das müssen wir halten. Mit diesem Gedanken der Einigungsfähigkeit, eine Partei aus der Mitte heraus, die dieses Vakuum nach Angela Merkel nicht einfach leer lässt, sondern dahin geht. Und natürlich gibt es auch andere Vorstellungen von Politik, von den Grünen, auch innerhalb meiner Partei, aber nicht viele mehr. Aber das müssen wir uns klar machen, dass das der eigentliche Kampf ist und die Inhalte müssen dazu passen. Aber darum geht es im Moment. Wir haben für die deutsche Wirtschaft im Moment wirklich damit zu kämpfen, dass die Nachfrageschwäche aus dem Ausland, China vor allem, wirklich bei uns hart zu Buche steht. Anders als andere Länder beruht unser Wachstum und damit unser Wohlstand ganz stark auf dem Export. Und wenn die Weltwirtschaft schwächelt, und das tut sie, dann schlägt das in Deutschland härter zu Buche. Es gibt eigentlich kein Erkenntnisproblem, weder bei mir noch in meinem Haus noch in der Bundesregierung, sondern wir schlagen uns mit den Wirklichkeiten herum und die sagen, wir müssen eigentlich die steuerlichen Impulse, die wir hier setzen müssten, im gleichen Jahr kompensiert bekommen. Das haut in der Regel nicht hin. Also wir haben uns mit den strengen Schuldenregeln sehr viel wirtschaftspolitische Handlungsmöglichkeiten genommen.
Sagt Robert Habeck, noch Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat der Grünen. Seine Partei steht in Umfragen ja deutlich schlechter da als vor der Bundestagswahl 2021, auch weil die Grünen innerhalb der Ampelkoalition viele schmerzhafte Kompromisse mittragen mussten. Einige Landtagswahlen gingen krachend verloren. Die Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nuripur haben daraufhin hingeschmissen. Und einer der neuen an der grünen Spitze ist ein Politiker, den vielleicht nicht viele auf dem Radar hatten und mit dessen Namen der ein oder andere Journalist auch seine Probleme hat. Wie meine Kollegin Birte Sonnigsen herausgefunden hat. Ihr Gast im Interview hieß nämlich Felix
Banaschak.
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 So, jetzt können Sie es ein für alle Mal nochmal richtig stellen. Wie muss es richtig lauten?
Also richtig in der polnischen Aussprache ist es Banaschak.
Eigentlich gar nicht so schwer.
Einige kennen ja, also gerade im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, wissen, SZ im Polnischen wird wie SCH ausgesprochen. Wohingegen es im Ungarischen genau anders wäre. Da wird es dann irgendwie Banaschak oder irgendwie so etwas.
Oh, jetzt nicht noch eine Variante.
Also genau, das ist es jetzt nicht. Ich bin der Erste in meiner Familie, der und Einzige, der den Namen polnisch ausspricht. Meine Großeltern haben sich damals dafür entschieden, es sozusagen einzudeutschen. Und wenn sie ans Telefon ging, hieß dann immer Banaschak. Und ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, also wenn ich jetzt Depardieu heißen würde, würde ich mich ja auch nicht Depardieu nennen. Und warum soll es mit einem polnischen Namen anders sein?
Wenn am 23. Februar die Hochrechnungen für die Bundestagswahl zu sehen sind, dann stehen die Grünen bei
einem Ergebnis, das dazu führt, dass die anderen nicht an ihnen vorbeikommen.
Wenn ich Markus Söder in Duisburg in der Eckkneipe treffen würde.
Ja, dann würde ich vermutlich laut lachen. Also wenn ich ihn mir irgendwo nicht vorstellen kann, dann in meiner Eckkneipe. Aber ich würde ihn jederzeit dahin einladen. Ich weiß nicht, wie die Leute da reagieren würden.
Mein neues Büro in der Parteizentrale braucht auf jeden Fall noch
Dekoration. Ricarda Lang hat alle Bilder mitgenommen, weil es ihre waren. Ich glaube, ich komme ab dem 24. Februar dazu, welche aufzuhängen.
Im Regierungsviertel vermisse ich am meisten.
Ach, die Ehrlichkeit und Offenheit in der Sprache, wie ich sie aus dem Ruhrgebiet kenne.
Immerhin ein politischer Hauptkonkurrent von Felix Banaschak kommt aus einer Region, die gar nicht so weit entfernt liegt vom Ruhrgebiet, aus dem Sauerland. Das ist die Heimat von Friedrich Merz, dem CDU-Chef. Als meine Kollegin Sabine Henkel ihn zu Gast hatte im Interview der Woche Ende Mai, ging es bei der CDU gerade um das neue Grundsatzprogramm.
Wir haben zurückgefunden zu dem, was uns als Christdemokraten ausmacht, vom Menschenbild ausgehend. Wir haben aber auch sehr klare Äußerungen dort aufgeschrieben, sehr klare Meinungen, Standpunkte aufgeschrieben zum Thema der Außen- und Sicherheitspolitik, zum Thema der Innen- und Rechtspolitik, zum Thema der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. Ich denke ja, und wenn ich dann von vielen Mitgliedern, aber auch von Wählerinnen und Wählern, die nicht Mitglieder sind, höre, jetzt erkenne ich meine CDU wieder. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen sehr häufig gehört habe. Dann freut mich das und dann scheinbar nicht alles falsch gemacht zu haben.
Beim Parteitag hat Carsten Linnemann, ihr Generalsekretär, gesagt, dass er jedes Mitglied nachts um 3 anrufen können möchte. Und der oder diejenige soll dann auf die Frage, wofür die CDU steht, antworten können. Klappt das?
Ich denke, das klappt. Wir sind die Freiheit, wir sind die Partei der Freiheit, wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft und wir sind die Partei der inneren und äußeren Sicherheit.
Hat er Sie angerufen nachts um 3?
Nein, das brauchen wir nicht. Wir verstehen uns auch, ohne dass wir nachts um diese Uhrzeit telefonieren.
Sie haben, ich gucke noch mal ein bisschen zurück, im Jahr 2022 eine Frauenquote beschlossen in der CDU. Sie selbst haben sich auch dafür eingesetzt, dass mehr Frauen auch in Ämter und in Posten kommen. Sind Sie zufrieden mit dem, was erreicht worden ist bisher?
Wir haben das erreicht, was wir erreichen konnten in der Kürze der Zeit. Das ist ja jetzt gerade mal 1,5 Jahre her, dass wir das beschlossen haben. Wir haben jetzt noch einmal einen höheren Anteil im Bundesvorstand der CDU. Wir liegen jetzt bei 40%. Das ist ein gutes Ergebnis. Der neue Bundesvorstand ist auch noch mal um einige Jahre jünger geworden im Durchschnitt. Wir haben junge Frauen, auch junge Männer gewonnen, die sich bei uns zusätzlich engagieren. Wir sind noch nicht so weit bei der Zusammensetzung der Bundestagsfraktion. Da sind wir zurück. Da haben wir allerdings, das muss ich dazu sagen, ein Luxusproblem. Das Luxusproblem heißt, wir gewinnen sehr viele Wahlkreise in Deutschland. Das heißt, die Partei selber hat relativ wenig Einfluss auf die Zusammensetzung der Bundestagsfraktion. Das wird halt in den Wahlkreisen entschieden. Da müssen auch Frauen aufgestellt werden. Da achte ich drauf. Das gucke ich mir ganz genau an. Da, wo Frauen wieder kandidieren wollen, unterstütze ich sie. Da, wo es Kandidatinnen gibt in den Wahlkreisen, gucke ich mir das genau an. Versuche die Wahlkreise auch zu überzeugen, dass sie auch Frauen aufstellen in den Wahlkreisen. Die nächste Bundestagsfraktion muss einen höheren Frauenanteil haben. Und da sind wir noch nicht.
Der beste Job für Markus Söder ist?
Der, den er selbst am besten und am liebsten ausfüllt. Und das ist nach seinen eigenen Worten die Aufgabe des bayerischen Ministerpräsidenten. Danach kommt ja auch nicht mehr sehr viel. Das ist schon großartig.
Ich bin Sauerländer und als solcher?
Sehr heimatverbunden, gleichzeitig weltoffen. Und ich bin immer gern in Berlin, aber ich bin genauso gern dann am Wochenende auch wieder zu Hause.
Mein Traumjob ist?
Ein Job, in dem ich mein Leben weitgehend selbst bestimmen kann und dem ich gleichzeitig auch Verantwortung trage für andere Menschen. Diese Verantwortung habe ich immer gern übernommen.
Und zu diesem Zeitpunkt Ende Mai war die K-Frage bei der Union noch gar nicht entschieden. Inzwischen wissen wir ja, Friedrich Merz ist der Kanzlerkandidat der Unionsparteien. Sein Konkurrent, CSU-Chef Markus Söder, hat erklärt, er sei fein damit. Das ist der Markus Söder, der dem letzten Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet immer wieder in den Rücken gefallen war, weil er sich für den Besseren gehalten hat. Wird er tatsächlich nun loyal hinter Merz stehen? Diese Frage hat Armin Laschet im Interview der Woche so beantwortet.
Ich bin noch nicht sicher, ob er nicht auch heute glaubt, dass er der Bessere ist. Aber es kann halt nur einen geben und Union heißt, CDU und CSU müssen sich verständigen. Aber alle haben die Lehre aus 2021 verstanden. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Und ich glaube, das weiß auch Markus Söder.
Kanzlerkandidat zu sein, das ist nicht immer eine angenehme Aufgabe. Man steht permanent unter Druck, unter Beschuss. Kampagnen werden gegen einen gefahren, vielleicht auch falsche Dinge behauptet. Man braucht ein dickes Fell. Damit musste auch Armin Laschet seine Erfahrung machen.
Ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass bei mir nie gesundheitlich erkennbare Schäden hervorgerufen hat. Aber Erst recht als Kanzlerkandidat, da geht es um das wichtigste Amt in Europa, sind Sie Anfeindungen ausgesetzt. Es gab eine Untersuchung von Hate Aid und der Universität Konstanz, die damals festgestellt haben, den meisten Hass habe ich abgekriegt in diesem Wahlkampf. Weniger Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Aber das ist so. Ich klage da nicht drüber. Aber man muss das wissen, wenn man in solchen Funktionen tätig ist.
Sie hören das Best-of ARD Interview der Woche 2024. Ein Thema, das uns leider auch in diesem Jahr beschäftigt hat, das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die deutsche Politik streitet immer wieder, wie man sich verhalten sollte. Die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht sind die einzigen Parteien, die für einen russlandfreundlichen Kurs stehen und fordern, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. AfD-Chef Tino Chrupalla hat das im Gespräch mit meinem Kollegen Jim Bob Nikschas so erklärt.
Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, die Ukraine ist auch kein EU-Mitglied. Also von daher gibt es auch keine Bündnisverpflichtungen für Deutschland. Das gehört erstmal zur Wahrheit dazu. Und von daher muss man natürlich auch, was Unterstützungsleistung angeht, und da sage ich ganz klar, humanitäre Unterstützung haben wir nie ausgeschlossen und haben wir immer unterstützt. Die gehört absolut dazu. Weitere Waffenlieferungen dahingehend zu behaupten, wie einige auch behaupten, einige Unionspolitiker auch, aber auch Regierungspolitiker, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könne. Wir sehen es jetzt mittlerweile im dritten Jahr, die bringen keinen Frieden für dieses Land und die Ukraine wird diesen Krieg auch nicht gewinnen können.
Aber hätte sie es dann nicht quasi versuchen müssen oder hätten wir es dann nicht auch mit versuchen müssen?
Ja, nochmal, es ist nicht unser Krieg, das ist auch die Position der AfD und wir sollten vorsichtig sein, dass sich nicht dieser Flächenbrand dieses Krieges auf ganz Europa ausweitet, damit noch mehr Menschen sterben in Polen, in Deutschland. Ich denke, das kann nicht unser Sinn sein und unser Anliegen sein. Wenn wir was aus den letzten zwei Weltkriegen gelernt haben, ist es, dass sich Deutschland nie wieder in einen Krieg hineinmanövrieren sollte und sich vor allen Dingen auch nicht an so einem Krieg beteiligen sollte. Und ich denke, es ist auch schwierig erklärbar, wenn wir der deutsche Panzer gegen Russland kämpfen.
Sie haben ja schon mehrfach auch erwähnt, auch zuletzt, dass das nicht unser Krieg sei. Ich habe überlegt, was aus der Aussage folgen soll, weil wenn alle europäischen Länder jetzt gesagt hätten, auch danach, das ist nicht unser Krieg, Hände hoch, was wäre dann die Folge gewesen, kurz nach dem Angriff?
Wissen Sie, die Folge wäre gewesen oder das, was ich mir gewünscht hätte von Deutschland, und das ist unsere Position als Opposition und das ist auch unsere Aufgabe als deutsche Politiker, dass wir die Regierung, dass die Regierung wesentlich mehr sich als Vermittler eingesetzt hätte und sofort auch auf die Diplomatie gesetzt hätte. Das hätte ich auch von der Bundesregierung erwartet, dass man mit der ukrainischen Seite, mit der amerikanischen Seite, aber auch mit der russischen Seite sofort versucht, diesen Krieg zu beenden. Diese Bemühungen gab es von der Türkei zum Beispiel, diese Gespräche gab es und es gab ja auch schon Friedensangebote, die auf dem Tisch lagen, die dann verhindert wurden. Zum Beispiel auch von Boris Johnson, dem englischen Premierminister. Also dieser Krieg hätte schon längst beendet sein können. Es gab Interessen, vor allen Dingen der Amerikaner, das nicht zu wollen. Und jetzt stecken wir in diesem Dilemma, dass wir, wie gesagt, diesen Krieg aktuell noch nicht beendet haben.
Sagt Tino Chrupalla von der AfD. In diesem Jahr sind die Stimmen auch wieder lauter geworden, die ein AfD-Verbot fordern. Zum Beispiel nachdem bekannt wurde, dass AfD-Politiker an einem Treffen von Rechtsextremen in einer Villa in Potsdam teilgenommen hatten. Im Januar habe ich Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD darauf angesprochen.
Also ich glaube, dass man in der politischen Debatte sich erstmal mit einer Partei, die in Teilen rechtsextremistisch ist, auch auseinandersetzen muss, damit für die Bürgerinnen und Bürger auch nicht der Eindruck entsteht, dass wenn man vermeintlich argumentativ nicht weiterkommt, dass man dann nach dem schärfsten Schwert in unserer Verfassung, nämlich einem Parteienverbot, ruft. Ich glaube, dass da viel dazwischen ist. Aber natürlich ist es auch eine Möglichkeit. Natürlich ist es so, dass natürlich geprüft werden muss, wenn die Verfassungsorgane zu der Erkenntnis kommen, dass eine Partei gesichert rechts- und verfassungsfeindlich agiert, dass dann auch Verbote in Betracht kommen. Das ist nun mal ein Mittel der Verfassung. Insofern kann das dann auch eins sein, aber es ist eben das letzte Mittel. Und deswegen, glaube ich, muss man davor auch vieles anderes anwenden. Deswegen, ich schließe das nicht aus. Das muss auch immer geprüft werden. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht. Aber die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und deswegen, glaube ich, muss man auch sehr viel dafür tun, Vertrauen zurückzugewinnen, Menschen anzusprechen, ihnen aber auch immer aufzeigen, wo die Grenzen sind, wo auch die Rechte anderer Menschen ja eben verletzt werden, dass man diese Grenzziehung auch einfordern muss.
Das heißt, Sie würden sagen, bisher hat die AfD nicht das Level erreicht, wo man über ein Parteiverbot nachdenken muss oder das konkret anstoßen müsste?
Also wir sehen ja, dass sie in Teilen als rechtsextremistisch schon genannt werden darf, gerichtsfest. Insofern haben wir in manchen Landesverbänden schon eine Überschreitung dieser Grenze. Das würde ich durchaus so sehen. In der Gesamtheit vermutlich noch nicht, aber man muss das natürlich auch im Blick behalten. Man muss das stetig auch prüfen, ob das eine Option sein kann. Aber wie gesagt, ich bevorzuge gerade in der politischen Debatte auch nochmal zu sagen, erstmal muss man an die Menschen wieder ran, zu sagen, das Vertrauen, was da gerade verloren ist, auch zurückzuholen.
Sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser im ARD Best of Interview der Woche. So viel für 2024. Wir sind zurück in 2025 und das wird ein spannendes politisches Jahr, denn es steht ja die Neuwahl des Bundestages an. Bis dahin alles Gute. Mein Name ist Oliver Neuroth.